Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Heute mit Martin Böttcher.
Und mit Katja Bigalke. Hallo.
Wie lebt es sich in einem Land, in dem Überwachung, permanente Überwachung, Realität ist und in dem das falsche, das nicht gewollte Verhalten ganz schnell bestraft wird?
Ein Thema, das uns heute nach China führen wird. Wir lassen uns gleich schildern, wie das sogenannte Social Scoring System dort umgesetzt wird.
Eine andere Art der Überwachung bringt uns dazu, dass wir uns wieder einmal mit Facebook befassen. Dort hat man sich ein Patent gesichert zum Eye-Tracking. Eye-Tracking kann feststellen, welchen Punkt man auf seinem Smartphone ansieht und wie lange. Das verrät dann einiges über uns, zum Beispiel, ob wir an einem Kauf interessiert sind.
Ja, und dann bekommen wir es noch mit Trollen zu tun. Die sind in letzter Zeit verstärkt auf Filmbewertungsseiten unterwegs und torpedieren das eigentlich gute Konzept der Schwarmkritik. Wie soll man da noch wissen, ob ein Film wirklich gut oder schlecht ist?
Erst einmal aber Musik, Hauspanther mit Rinse Repeat.
House Panther. Bei dem Namen könnte es sich ja um eine vielköpfige Band handeln, ist aber nicht so. Ist nur eine einzelne Musikerin und die kommt aus dem kanadischen Winnipeg. Dort findet übrigens auch einmal im Jahr das Big Fun Festival statt. Und zu diesem Festival wird dann auch immer eine gratis Creative Commons Compilation veröffentlicht. Und von dieser Compilation stammt auch der gerade gehörte Song Rinse Repeat.
Breitband Topic.
Unser großes Thema heute, China und sein Social Scoring System. Die Wahrscheinlichkeit, in China von einer Kamera beobachtet zu werden, die ist immens. Geschätzte 176 Millionen Überwachungskameras gibt es in der Volksrepublik und bis 2020 sollen es sogar mehr als 600 Millionen sein.
Ja, und diese Kameras, die werden immer intelligenter, sie können Gesichter erkennen und zuordnen. Und was gestern noch nach Science Fiction klang, das ist heute durchaus Realität. Das Gesicht nämlich als Ausweis. Ersatz und als Türöffner die Jagd nach Kriminellen mit Gesichtserkennung.
Das birgt Chancen, aber auch Gefahren. Wie es sich in einem Land lebt, das auf die möglichst umfassende Überwachung seiner Bürger setzt, das hören wir gleich von der China-Expertin Doris Fischer von der Uni Würzburg.
Vorher fasst aber Axel Dorloff zusammen, wie in China die vielen Kameras genutzt werden, um Daten für dieses eben genannte gigantische Sozialkreditsystem zu sammeln, selbst in intimsten Situationen.
Ein Toilettenhäuschen im berühmten Himmelstempelpark in Peking. Der typische Charme einer Parktoilette. Nur an der Wand hängt ein weißes Hightech-Gerät. Es scannt die Gesichter der Toilettenbesucher. Erst dann kommt aus dem Automat Toilettenpapier. Der 50-jährige Yang Iwei hält einen Streifen Papier in der Hand.
Ich habe es gerade ausprobiert. Es funktioniert. Dieser Automat hilft uns dabei, zivilisierter zu werden. Wenn man seine Notdurft verrichten muss, ist die Menge an Papier aber nicht genug.
60 cm gibt der Automat pro Gesicht frei. Die Gesichtserkennung soll Papierverschwendung verhindern. Bedient sich jemand mehrfach, merkt das der Automat und weist ihn höflich ab. China ist beim Einsatz von Gesichtserkennung weltweit führend. Eine Pekinger Universität hat Gesichtsscanner installiert, um zu verhindern, dass Unbefugte die Studentenwohnheime betreten. In der Stadt Jinan werden Fußgänger mit Namen auf Monitoren angeprangert, wenn sie bei Rot über die Ampel laufen. Und im Fastfood-Restaurant Kentucky Fried Chicken in Hangzhou kann der Kunde via Gesichtserkennung bezahlen. In einem Imagevideo des Pekinger Unternehmens MacVie geht es um die Chancen durch künstliche Intelligenz. Die Botschaft: Das Leben wird einfacher und sicherer. Stärke den Menschen mit künstlicher Intelligenz. So heißt der Slogan von MacVie. Mitarbeiter brauchen bei MacVie keinen Firmenausweis. Das Gesicht genügt und die Glastür am Eingang gleitet auf. Auf dem Monitor erscheint Name, Alter und Geschlecht der jeweiligen Person. 2011 haben 3 Studenten das Pekinger Start-up gegründet. Heute arbeiten 700 Mitarbeiter an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Gesichtserkennung. Xie Yinan ist Marketingdirektor bei MacVie.
So that will give each face.
Jedes Gesicht hat einen einzigartigen Code. Wenn du vor einer Kamera stehst und registriert bist, wissen wir sofort, wer du bist.
Die chinesische Regierung treibt die Forschung zur Gesichtserkennung massiv voran, ebenso wie die praktische Anwendung. Die intelligenten Kameras von MacVie sind in ganz China im Einsatz und dabei immer öfter auf der Jagd nach Kriminellen, sagt Marketingdirektor Xie Yinan.
Die herkömmlichen Kameras können der Polizei noch nichts sagen, sie zeichnen nur auf. Die Regierung braucht Kameras, die mehr können, die zum Beispiel sagen, wo der Kriminelle ist. Ob BRICS oder G20-Gipfel, die chinesische Regierung nutzt unsere Technologie, um solche Gipfel zu schützen. Kriminelle haben keine Chance. Wenn sie sich nähern, gibt der Scanner die Warnung.
Aber der chinesische Staat hat noch ein anderes Interesse. Er nutzt die Daten auch für ein gigantisches Sozialkreditsystem. Die Idee: Der Staat sammelt Daten über seine Bürger und wertet sie aus. Jeder bekommt ein Punktekonto. Und auf dieser Grundlage kann der Staat dann bewerten, belohnen oder auch bestrafen. Bis 2020 will China das System flächendeckend einführen. Derzeit gibt es über 40 Pilotprojekte. Und die Überwachung durch intelligente Kameras ist dafür zentral, sagt Huang Yongfeng. Er ist Professor an der Tsinghua-Universität in Peking. Sein Thema: Videoüberwachung und intelligente Systeme.
Das Sammeln der Daten ist die größte Herausforderung für das Sozialkreditsystem. Die Kameraüberwachung ist eine sehr gute Datenquelle. Wir bekommen genaue Informationen über das Verhalten von Menschen, die wiederum für das Sozialkreditsystem hilfreich sind.
Ein System der Überwachung, das dabei helfen soll, in China die moralisch gute Gesellschaft zu formen. Alles, was die Menschen im Alltag tun oder lassen, kann Einfluss auf die Bewertung haben. Und es gibt bereits schwarze Listen. Fast 10 Millionen Menschen wurden vom Ticketkauf für Schnellzug oder Flugzeug bereits vorübergehend ausgeschlossen. Da in China jeder Ticketkauf über die Ausweisnummer funktioniert, ist eine Identifizierung der Käufer problemlos möglich. Und wenn das Gesicht zum Ausweis wird, reicht künftig die Kamera vom Bahnhof. Wer auf der schwarzen Liste steht, kommt gar nicht erst rein.
Punkte sammeln für die gesellschaftliche Anerkennung oder um die Ausgrenzung zu vermeiden. Axel Dorloff war das über das riesige Sozialkreditsystem Chinas. Wie es sich unter solch unfreien Bedingungen leben lässt und warum dieses Social Scoring System dort überhaupt so vehement aufgebaut wird, dazu gleich mehr. Und zwar noch Musik von Bedchamber.
Ja, und Bad Chamber, die hören sich an, wie der Name auch klingt, nämlich wie eine der vielen Post-Punk-Dream-Pop-Bands aus New York oder England, kommen aber aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus Indonesien. Bad Chamber haben gerade ihr zweites Album Geography veröffentlicht, das man sich gratis bei Bandcamp herunterladen kann.
Bad Chamber mit dem Song Falter. China und sein Social Scoring System. Ist weiterhin Thema hier bei uns bei Breitband. Wir haben es gerade gehört, in Sachen Gesichtserkennung ist man in der Volksrepublik ganz weit vorne. Und so nach und nach wird diese technische Errungenschaft mit einem Punktesystem gekoppelt. Gutes Verhalten wird belohnt, schlechtes bestraft. Das Ziel ist die moralisch gute Gesellschaft.
Ja, das klingt ja in unseren Ohren sehr nach diesem von Orwell prognostizierten Überwachungsstaat. Was für eine Sicht da aber jetzt der Staat in China auf seine Bürger hat oder wie die Bürger in China auch damit umgehen, ständig gefilmt, identifiziert und auch gegängelt zu werden, das wollen wir jetzt besprechen. Und zwar mit Doris Fischer, Professorin an der Uni Würzburg. Dort ist sie Inhaberin des Lehrstuhls China Business und Economics. Guten Tag, Frau Fischer.
Guten Tag.
Aus unserer westlichen Perspektive klingt ja so ein Social Scoring System, wie es China eingeführt hat, ziemlich nach einem Horrorszenario. Bei allem, was wir bisher so gehört haben, nimmt die chinesische Bevölkerung das allerdings relativ gelassen hin. Wie erklärt sich das?
Gut, zum einen wissen wir natürlich nicht hundertprozentig, wie gelassen die Bürger wirklich sind, weil sie im Zweifel das nicht aussprechen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, gehen Chinesen damit gelassener um, aus mehreren Gründen. Zum einen erwarten sie vom Staat auch einen Schutz vor Kriminellen, vor Betrügern. Und das ist eines der erklärten Ziele auch dieses Systems, dass man sozusagen den nicht ganz so ausgereiften Rechtsstaat in China versucht sozusagen dadurch zu ersetzen. Zum Zweiten, und das ist vielleicht noch wichtiger, ist, dass es die chinesische Bevölkerung eigentlich gewohnt ist, dass sie vom Staat beobachtet wird. Das ist sozusagen eine technische Verbesserung, in Anführungszeichen, oder eine technische Erweiterung. Aber es ist so, dass die Chinesen schon in der Vergangenheit wussten, dass es ihr Leben lang eine Akte gibt, die sie begleitet, die auch von Arbeitgeber zu Arbeitgeber weitergereicht wurde. Es gibt nicht das Gefühl, dass der Staat einen nicht beobachtet. Salopp könnte man sagen, sie wissen, er tut es sowieso und er tut es jetzt halt nur noch mit anderen Instrumenten. Auch im Privaten, würde ich sagen, sind Chinesen weniger gewohnt, Privatsphäre zu haben. Das ändert sich ein bisschen mit der Individualisierung der Gesellschaft und auch mit dem, also in dem Maße, in dem die Gesellschaft reicher wird, weil dadurch mehr Wohnraum auch entsteht. Aber selbst in privaten Familien, also Gott, vor 30 Jahren hat man in einem Zimmer als Familie gewohnt, wenn man nicht viel Geld hatte, und die meisten hatten nicht viel Geld. Heute hat man mehrere Zimmer, aber das Schließen der Zimmertür ist trotzdem nicht unbedingt angesagt, weil wer die Zimmertür schließt, hat was zu verbergen sozusagen. Beziehungsweise Studenten zum Beispiel sind über Jahrzehnte damit sozialisiert worden, dass sie zu 8, zu 10, zu 6, zu 4 in Studentenwohnheimräumen wohnen. Da ist Privatsphäre auch ein sehr relativer Begriff. Insofern würde ich sagen, ist diese Sensibilisierung weniger vorhanden. Sie nimmt eher zu, aber sie ist grundsätzlich weniger vorhanden als bei uns. Und zum Zweiten, was dieses Social Scoring angeht, ich meine, der Staat, wie gesagt, versucht damit einerseits den Rechtsstaat, der nicht ausgeprägt ist, zu ersetzen. Das heißt, man will, das wurde ja auch in dem Feature genannt, man will sozusagen Disziplin schaffen, man will die Betrüger, Betrügern das Handwerk legen.
Lass uns kurz nochmal über einen anderen Aspekt reden. Ja. China setzt ja weiter auf Verbindung von kommunistischer Herrschaft auf der einen Seite und Marktwirtschaft. Ist dieses Social Scoring System dann also die logische Fortsetzung dieses Ansatzes?
Bis zu einem gewissen Grade. Wenn Sie keinen, modernen Rechtsstaat haben, der auf Vertragsbeziehungen auf dem BGB oder Ähnlichem basiert und dadurch Vertrauen schafft in der Gesellschaft, das ist in China nicht so etabliert. Traditionell wird in China Vertrauen geschaffen, dadurch, dass man ein Netzwerk hat. Das engste Netzwerk ist die Familie, aber dann darüber hinaus auch Personen, die sich sozusagen das Vertrauen verdient haben, darüber, dass man viel mit ihnen gehandelt hat. In einer modernen Marktwirtschaft und auch gerade im internationalen Handel schafft das, was wir sagen würden, Transaktionskosten, während ein guter, stabiler Rechtsrahmen das eigentlich nicht notwendig macht, dass man mit jedem Einzelnen nochmal ein Vertrauen aufbauen muss, erstmal damit man handeln muss. Zumindest nicht in dem Maße, wie das in China traditionell der Fall ist. Nun können Sie einen Rechtsstaat, wie wir ihn haben, diese Tradition des Zivilrechts und Ähnliches, können Sie nicht so schnell aufbauen, wie China wirtschaftlich sich entwickelt hat. Das heißt, um die Transaktionskosten sozusagen des Handels, des Vertrauens im Umgang, das Vertrauen, dass man auf einer Rechtsbasis handelt, um das zu ersetzen, kann man mit so einem Social Scoring System versuchen, sozusagen diese Disziplin in die Gesellschaft einzuziehen. Ob das dann wirklich so funktioniert, ist eine andere Sache, aber das ist sehr stark die Vorstellung der chinesischen Regierung.
Klingt danach, als würde man einfach Social Scoring als Ersatz für das Rechtssystem so einsetzen wollen.
Ja, ansatzweise würde ich sagen, ist das der Fall. Wie gesagt, wir würden nicht unbedingt zustimmen, dass das funktionieren kann, aber das ist teilweise der Fall. Ein anderer Aspekt, wenn ich Sie noch ergänzen darf, ist natürlich, dass es insgesamt weltweit einen Trend gibt, diese Art von Technologie voranzuführen und die chinesische Regierung auch daran interessiert ist, dass sie sozusagen die Spielwiese bereitstellt und damit im Zweifel Technologieführerschaft erreicht.
Auch kommen wir mal zu diesem Aspekt, wenn wir da noch mal weiterdenken. Bis 2020 soll ja Social Scoring auch flächendeckend in China eingeführt werden. Wie entwickelt ist denn die digitale Infrastruktur zum Beispiel auf dem Land in China, dass das dann auch funktionieren würde und dass diese Spielwiese dann auch blüht?
Ja gut, das ist einmal, das müssen wir immer im Kopf haben. China ist regional, also ist sehr groß und regional sehr unterschiedlich. Zugleich ist allerdings die Verwendung des von Smartphones ist fast flächendeckend inzwischen gegeben. Insofern ist die Infrastruktur da schon sehr entwickelt. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass das in der Tat flächendeckend 2020 in China existiert, sondern überall da, wo ich sag mal die Infrastruktur auch für Transport und ähnliches da ist, da haben sie das dann. Es geht ja um die Knotenpunkte, es geht um die Verkehrsüberwachung, es geht, wo sich die Leute im letzten Dorf in China wird es dann nicht vorhanden sein. Das ist illusorisch, damit rechne ich nicht. Ist aber ja auch nicht im Zentral, weil wer im letzten, ich sag mal, in einem ansonsten auch nicht an das Netz groß angeschlossene Dorf in China in abgelegenen Regionen ist, der ist ja nicht das Ziel dieser Aktion. Der ist ja auch nicht im internationalen Handel, der ist auch sonst nicht groß im Handel eingebunden. Andererseits gibt es aber durch Konzerne wie Alibaba eben tatsächlich auch wirklich den Versuch, möglichst weitgehend das Netz und auch das Internet und die Nutzung des Internets und das, auch für Handel auszudehnen. Alibaba hat dafür Lizenzen bekommen. Das geht schon sehr, sehr weit. Also China ist, was moderne Informationstechnologie angeht, kein Entwicklungsland.
Anders als in westlichen Ländern gibt es in China ja keine Datenschutzbewegung. Könnte sich das ändern, wenn diese Maßnahmen also ab Mai, wie angekündigt, dann so breitflächig in Kraft treten?
Ja, also was ab Mai in Kraft tritt, ist der Versuch sozusagen, ich sage jetzt mal nicht ja, Kriminelle, aber eben auch Menschen, die sich schlecht benehmen, also wenn sie im Flugzeug, es gibt so ein paar Skandale in den letzten Jahren, dass Flugzeugpassagiere sich schlecht behandelt haben, während des Flugs am liebsten aussteigen wollten und für sehr viel Ärger gesorgt haben dadurch, die würden sozusagen Flugverbot bekommen und das würde sozusagen mit diesem System dann auch ermöglicht, dass sie das mehr oder weniger automatisch bekommen. Ich weiß nicht, ob unsere Fluggesellschaften Flugverbote für solche Passagiere aussprechen. Sie würden es im Zweifel anders kontrollieren. Es gibt dann natürlich, der nächste Schritt wird dann sein, dass man sagt, auch wer sonst unliebsam aufgefallen ist, bekommt zumindest befristet Probleme, Tickets zu bekommen oder kann nicht mehr erster Klasse fahren, sondern nur noch zweiter Klasse im Zug. Das wird sich verbreiten. Ich gehe davon aus, dass sich mit der Zeit ein Problembewusstsein entwickelt, weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis es in Anführungszeichen auch die Falschen trifft. Ja? Also solange es wirklich nur die Kriminellen trifft oder die sich wirklich komplett daneben benommen haben, haben sie in China vermutlich einen relativ großen Konsens, dass das in Ordnung ist. Aber das heißt nicht, dass es ich gehe sehr schwer davon aus, dass solche Algorithmen immer dazu führen, dass es zu ungerechten Urteilen gibt, dass der Algorithmen entscheiden nach dem Durchschnitt sozusagen nicht in der Lage, individuell Rücksicht zu nehmen. Da wird sich Widerstand äußern, wenn das zu häufig vorkommt, dass da falsche Entscheidungen getroffen werden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die ganz große Frage ja ist, wie werden die Entscheidungsträger damit einbezogen? Wer fällt da drunter? Je höher der Rang in China ist, desto eher wird es vermutlich Sonderregelungen geben und das wird ein Problem sein. Wer wird ausgenommen? Wer kann sich sozusagen darüber hinwegsetzen? Und ich gehe davon aus, dass es da sich Widerstand regen wird. Es wird natürlich nicht einfacher, diesen Widerstand sozusagen zu formulieren, ohne sozusagen gleich in die Falle des Systems zu tappen. Und das ist das eigentliche Risiko, aber die Idee, diese Scoring-Systeme im größeren Umfang einzufangen, die ist schon einige Jahre alt und die Umsetzung hat sich tatsächlich verzögert, gerade weil es eben einen wachsenden Widerstand gibt auch.
Doris Fischer von der Uni Würzburg über die Hintergründe des chinesischen Social Scoring-Systems. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke.
You're a stranger, and I can't put my finger. it's hard to ignore you when I can't wrap my head around it, but it feels oh like I loved you before.
Fool for You, Musik von Future James, ein Produzent aus Kalifornien, der ganz offensichtlich gern R&B-Songs remixt und die dann ein bisschen auf fricklich trimmt.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und für die Medien und Meinung der Woche ist jetzt unser Kollege Jochen Dreyer ins Studio gekommen. Hallo.
Hallo.
Gerade haben wir schon über Facebook gesprochen. Jetzt werden wir es wieder tun. Im März hat das soziale Netzwerk durch den Datenskandal mit Cambridge Analytica ja immense Aufmerksamkeit bekommen. Diese Woche hat das Ganze einen Höhepunkt erreicht. Mark Zuckerberg, der 33-jährige Erfinder und Chef von Facebook, wurde vor dem US-Kongress dazu verhört. An zwei Tagen hintereinander, jeweils über 5 Stunden. Was konnte man denn von dem Frage- und Antwortspiel lernen?
Ja, als erstes, dass Zuckerberg versucht hat, sich reumütig zu zeigen. Er entschuldigte sich für Versäumnisse, gerade am ersten Tag. Zumindest in der ersten Stunde wirkte er auch nicht besonders locker, etwas angeschlagen. Aber man muss hier auch wirklich bedenken, wenn man sich das Ganze angeschaut hat, dass man im Verlauf der Anhörung gemerkt hat, also Mark Zuckerberg war bestens vorbereitet von seinen PR-Beratern. Das Ganze ist auch irgendwie ein großes Schauspiel, wo es um die Wirkung und Darstellung geht.
Und das hat er gemeistert?
Ja, was man an dem Börsenkurs zumindest sehen konnte, obwohl seine Antworten wenig zur Aufklärung beigetragen haben, stieg der Kurs rasant an, die Anleger waren überzeugt und Börse ist da eben auch viel Psychologie. Ganz im Gegensatz dazu kritisierten viele Beobachter Zuckerberg für viele seiner Aussagen und Antworten, die sehr häufig so oder so ähnlich klangen.
Senator, I have not heard that.
Congressman, we can follow up with you to make sure that you get all that information.
Senator, I don't know.
Senator, I can certainly have my team get back to you.
Senator, I'm not aware of that.
Ja, der Journalist Sam Biddle vom Magazin The Intercept schrieb auch, entweder Zuckerberg hat den Kongress belogen oder er weiß wirklich nicht, was in seiner Firma genau passiert. Er könne kaum sagen, was schlimmer wäre. Biddle zeigte in einem Artikel auf, dass Zuckerberg auf einige Fragen ausweichend oder verneinend reagiert hat, obwohl die Antworten ganz einfach sind. Zum Beispiel, ob Facebook seine User auch verfolgen und tracken kann, wenn sie ausgeloggt sind. Zuckerberg ist sich nicht sicher und antwortet damit, dass sein Team sich das nochmal genauer anschauen muss. Dabei kann man auf facebook.com ganz einfach nachlesen, in der Hilfesektion. Da steht, ich zitiere mal, wenn du von Facebook abgemeldet bist oder kein Facebook-Konto besitzt, deine Webseite mit dem Gefällt-mir-Button oder einem anderen sozialen Plugin besuchst, sendet ein Browser weniger Informationen an uns, also weniger Daten, aber eben Daten. Die Antwort ist ja und das ist ein ganz einfaches Beispiel von vielen. Und deswegen haben die Journalisten vom Blog netzpolitik.org auch die Anhörung eingeordnet mit den Worten Täuschung und beredtes Schweigen. Vielleicht wird es aber die Chance geben, nochmal genauer nachzufragen, denn das EU-Parlament hat beschlossen, Mark Zuckerberg ebenfalls vorzuladen. Folgen muss er dieser Einladung allerdings nicht unbedingt.
Wir bleiben trotzdem in den USA. Dort möchte das Heimatschutzministerium einen Medienüberwachungsdienst einrichten. Eine Ausschreibung hatte bis gestern 13 Uhr Firmen aufgefordert, sich für diesen Dienst zu bewerben. Was soll denn das genau sein?
Ja, das Ministerium möchte über eine externe Firma weltweit 290.000 Nachrichtenquellen sammeln und überwachen. Also genauer, Zitat, Journalisten, Redakteure, Korrespondenten, Social Media, Influencer, Blogger etc. Sie sollen in einer Datenbank nach Inhalten und Meinung gespeichert werden. Und der Grund dafür wäre die Widerstandsfähigkeit der physischen und der Cyberinfrastruktur zu stärken, was irgendwie gar nichts heißt. Da Donald Trump allerdings ständig gegen die Medien und die Presse wettert, befürchten viele natürlich dunkle Motive, also ein Dienst, mit dem missliebige Journalisten überwacht werden und die Pressefreiheit eingeschränkt werden könnte. Sein Einschüchterungstool sozusagen, denn viele fragen sich auch, ob denn die dort gesammelten und beobachteten Journalisten zum Beispiel Probleme bei der Einreise bekommen könnten, denn das Heimatschutzministerium ist ja für die Einreise und die Überwachung der Grenzen zuständig.
Um Trump und um Grenzen geht es auch in der letzten Meldung. Davon hat der US-Präsident nach Meinung vieler nämlich mal wieder eine überschritten, und zwar mit seiner Kriegsdrohung auf Twitter. Am Mittwochmorgen kündigte er nette, neue und intelligente Raketen an, die heute Nacht dann auch auf Syrien abgefeuert wurden. Ist das eine neue Stufe in seinem schon bekannten Twitter-Wahn?
Ja und irgendwie auch nein. Also zumindest gab es ja vorher auch schon ein ähnliches Vorgehen bei Nordkorea. Drohungen über Twitter, dann aber im Hintergrund doch Kanäle, die das Ganze diplomatischer angehen. Jetzt sind die angekündigten Angriffe tatsächlich ausgeführt worden. Das ist schon eine andere Eskalationsstufe. Man muss Warnungen jetzt vielleicht, also selbst wenn sie über Twitter kommen, wirklich so ernst nehmen. Den Militärschlag selbst hat Trump dann aber auch nochmal danach zu Samstag dann in einer klassischen, fast schon ruhigen Fernsehansprache angekündigt. Kurz darauf fielen dann Bomben auf mutmaßliche militärische Forschungseinrichtungen in Damaskus. Es bleibt allerdings wirklich die Frage im Raum stehen, ob Trump bewusst mit Twitter Politik führt, einschätzen kann, also welche Folgen diese Aussagen haben, oder ob er wirklich intuitiv und spontan herausposaunt, so wie man das halt eher das Gefühl hat, und seine Mitarbeiter dann Wogen glätten oder dem irgendwie versuchen zu folgen. Also Twitter und Trump, das bleibt irgendwie weiter ein Rätsel, das durch die Entwicklungen dieser Woche nicht einfacher zu interpretieren geworden ist. US-Senator Rand Paul zumindest fand diese Art der Ankündigung ganz würdelos. Er sagte am Mittwoch, einen Krieg auf Twitter anzukündigen, beleidigt nicht nur die Verfassung, sondern jeden Soldaten, der sein Leben riskiert. Das schrieb er allerdings auch auf Twitter. Also es ist definitiv einfach ein ganz wichtiger Kanal für die politische Kommunikation geworden.
Danke, Jochen, für diese Meldung und natürlich auch für deine Meinung. Musikalisch bewegen wir uns jetzt in der kanadischen Popszene. Wer jetzt aber an Bands aus Montreal oder Toronto denkt, denn dort ziehen kanadische Musiker ja eigentlich immer hin, wenn sie was auf sich halten, der liegt bei Aaron Powell falsch. Powell kommt und lebt nämlich nach wie vor auf Neufundland, dieser Insel nordöstlich von Kanada.
Und irgendwie klingt der melancholisch verträumte Gitarrenpop, den er dort unter dem Namen Fog Lake produziert, auch ein bisschen so, als bräuchte er die Abgeschiedenheit des Ortes zur Inspiration. Almost Fantasy heißt dieser Titel.
Breitband Besprechung.
Und Und wir kommen zurück zum Thema Überwachung. Jetzt nicht in China, dieses Mal bei Facebook. Trotz aller Kritik und trotz dieses Skandals um Cambridge Analytica sammelt das Unternehmen ja fröhlich weiter massenhaft Daten über seine Nutzer. Und hinzu kommt, dass die Daten, die da gesammelt werden, nun auch noch immer sensibler werden.
Erst im Februar hat Facebook ein Patent angemeldet auf eine Software für Eye-Tracking. Die Software, die von einem dänischen Forschungsinstitut entwickelt wurde, soll die Augenstellung von Bildschirmbenutzern messen und damit zum Beispiel auslesen können, wohin der Betrachter schaut oder wie lange er auf einem Punkt am Bildschirm verbleibt.
Wie diese Auswertung funktioniert und was Facebook mit diesen Daten alles über die Nutzer erfahren kann, darüber haben wir mit dem Journalisten und Experten für Datensicherheit Erich Möchel gesprochen. Und unsere erste Frage an ihn war, inwiefern diese Erfassung von Augenbewegungen nochmal eine neue Qualität zu der ja von Facebook schon 2011 eingeführten Gesichtserkennungsfunktion hinzukommt.
Die Augenbewegungsverfolgung, das sogenannte Eye-Tracking, das ist Verhaltensforschung. Das hat nichts mit Identifikation zu tun. Es geht im Prinzip eigentlich nur rund um den Kaufentscheid. Also drückt er den Button, drückt er ihn nicht, hat er lange drauf geschaut, dann hat er die Absicht gehabt, den Button zu drücken. Warum hat er es dann gemacht und warum nicht? Es ist also Verhaltensforschung, was da betrieben wird. Die Technik ist ja prinzipiell seit 15 Jahren bekannt, nur konnte sie bis jetzt nur unter Studiobedingungen sozusagen zum Einsatz gebracht werden. Die Augen mussten angeleuchtet werden, um überhaupt die Bewegungen der Pupille zu erkennen. Und das Patent beschäftigt sich jetzt damit, wie man bessere Smartphones dazu instrumentalisieren könnte.
Können Sie das noch ein bisschen näher ausführen, wie genau das Ganze technisch funktioniert, also das Auslesen der Augenbewegung? Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
Sie halten das Smartphone so, als würden Sie ein Selfie machen. Dann kommen mal alle Sensoren, die auf dem Smartphone sind, zum Einsatz. Nicht alle, zwei, drei von denen, und zwar der Beschleunigungssensor, der Kreiselsensor, also wie, das soll eigentlich nur festlegen, wie das Smartphone gehalten wird, in welchem Winkel es zu den Augen steht, dann sucht die Gesichtserkennungssoftware die Augen überhaupt erst und dann nimmt eine hochauflösende Kamera, die das Handy ja eingebaut hat, nimmt dann ihre Augen mit 30 Frames pro Sekunde auf und das ist noch der Punkt, es gibt noch ein Element, das fehlt, dass diese Technik funktioniert und zwar die Augen müssen beleuchtet werden. Will heißen, man braucht irgendeinen Aufsatz mit Infrarot-LEDs. Damit kann man Leuten in die Augen schauen, ohne dass man sie blendet. Und damit kann man eben die Pupille tracken. Diese Sensoren, das sind ein paar LEDs, also simple lichtemittierende Elemente, von denen sind noch keine verbaut in den Smartphones, sondern nur normale LEDs, die funktionieren aber nicht. Also kann man, das erwähnt die Patentschrift auch, kann man ganz einfach einen winzigen Aufsatz anstecken, um eben die Augen auszuleuchten.
Bei der Erfassung impliziter Daten, da geht es ja um Informationen wie die persönliche Einstellung eines Nutzers, um Stimmung, um Disposition. Wie stark kann man denn mit solchen Daten die Persönlichkeit eines Menschen erforschen?
Es bringt einen wichtigen Aspekt, und zwar den Aspekt, hinter dem alle Marketing-Spezialisten her sind, wie der Teufel hinter der armen Seele, wie wir in Österreich sagen. Und zwar alles, sämtliche Events rund um einen Kaufentscheid. Das interessiert die Marketer brennend, weil der Kaufentscheid ist alles. Entweder sie haben gewonnen oder verloren. Die Kaufentscheidung fällt dir leichter, wenn du, sagen wir, nur mit den Augen zwinkern musst und sagen, ja, das will ich. Ich sehe 3 Sekunden auf diesem Button und dann zwinkere ich einmal und dann ist schon die Eingabe passiert. So etwas in dieser Richtung ist geplant. Sie kriegen auf jeden Fall für Sie interessante Daten raus, wenn Sie das unter die Leute bringen. Und zwar Daten, die dem Eigentümer der Daten, also der Person, die da beobachtet wird, überhaupt nicht bewusst sind.
Können Sie das noch mal ein bisschen anschaulicher machen? Sie haben eben gesagt, das spielt bei so Kaufentscheidungen eine Rolle. Sie haben vorhin auch schon von dem Thema Verhaltensforschung gesprochen. Was passiert denn genau mit unseren Augen? Also wie bewegen wir diese zum Beispiel, wenn wir uns für etwas interessieren, etwas kaufen wollen? Was kann man da konkret auslesen? Also was erfährt man über unsere Persönlichkeit in dem Fall?
Indem wir längere Zeit auf einen bestimmten Punkt am Bildschirm schauen. Ich meine, mit längere Zeit, da geht es um Sekunden und um Sekundenbruchteile. Also es sind sehr kurze Zeitspannen, die da den Ausschlag geben. Und da wirst du dann in Typen eingeteilt. Jemand, der schnelle Entscheidungen trifft. Jemand, der spontane Entscheidungen trifft. Jemand, der keine spontanen Entscheidungen grundsätzlich trifft, sondern zweimal wiederkehrt, bevor er kauft. Und all diese Daten an sich wären ja nicht groß, sagen wir, nicht so besonders sensationell. Aber sie sind deswegen unglaublich wichtig, weil man ja von dieser Person schon ein Riesenprofil in den Datenbanken hat. Das heißt, es ist einfach ein zusätzlicher, aber sehr wichtiger Aspekt, um die Person in eine Kategorie einzuordnen, weil eben diese Eigenheiten, die jeder Mensch hat, wohin er blickt und was das mit seinen Gedanken zu tun hat, noch nicht erfasst werden konnten. Das ist der Punkt.
Ganz kurze Frage zum Schluss. Wann glauben Sie, wann geht das los mit diesem Eye-Tracking im größeren Stil?
Ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde mal sagen, sobald die ersten Handys auftauchen, die ersten Smartphones auftauchen, die irgendwas mit Nachtsicht erlauben, dann wird das losgehen. Es kann aber auch genauso gut sein, und das ist wahrscheinlich, man wird einfach einen Zusatz den Leuten anbieten, ein kleines, spottbilliges Modul, das steckst du auf das Smartphone rauf und dann kannst du es mit den Augen steuern. Also so ähnlich wie Stephen Hawking seinen Computer gesteuert hat. Der hat das mit den Augen gemacht, solange er das konnte. Bei den Facebook-Plänen geht es darum, jeder, der ein Smartphone mit hochauflösender Kamera hat, kann das. Also es hat dann schon die nötige Breitenwirkung.
So die Einschätzung vom IT-Experten Erich Möchel, der in Facebooks Eye-Tracking-Patent nur einen weiteren Schritt sieht, den User zum gläsernen Konsumenten zu machen.
Footloose, musikalische Landschaftsimpressionen waren das von Alphabet Head. Der heißt im echten Leben David Morrison und ist ein Produzent aus Neuseeland.
Ständig kommen neue Filme ins Kino. Allein im letzten Jahr waren das allein in Deutschland 141. Wenn man da den Überblick behalten will und schon vorab wissen will, ob sich ein bestimmter Film für einen persönlich, ob das was für einen ist, da lohnt sich ein Blick auf die Filmbewertungsseiten, wie zum Beispiel Rotten Tomatoes oder Metacritic.
36% der Kinobesucher in den USA jedenfalls sehen das offenbar so als lohnenswert, sich da umzuschauen. Sie haben jedenfalls angegeben, dass sie vor jedem Kinobesuch auf so eine Bewertungsseite gucken, weil es da eben diese praktischen Durchschnittsbewertungen von Filmkritikern und auch kleine Zitate von denen gibt. Und das ergänzt dann eben durch Bewertungen und Kritiken von Usern.
Das Problem ist, gerade diesen User-Bewertungen kann man nicht mehr wirklich trauen. Immer öfter sind die Urheber nämlich Trolle der Alt-Right. Bewegung. Mike Herbstreuth hat sich das genauer angeschaut.
Als diese südafrikanischen Kinobesucher aus dem Superheldenfilm Black Panther kommen, fangen sie spontan an zu singen und zu tanzen. So gut hat ihnen der Film gefallen. Und die professionellen Filmkritiker, die sehen es ähnlich, wenn auch nicht ganz so euphorisch. 97% der Kritiker geben dem Film bei Rotten Tomatoes, der wichtigsten Filmbewertungsseite im Netz, die Bewertung Fresh. Sehr viel besser geht es eigentlich nicht. Nur ein paar Filme wie Citizen Kane, Moonlight oder Der Pate haben bessere Bewertungen. Die Kritikerin Anne Hornaday von der Washington Post schreibt zum Beispiel:
Black Panther erfüllt fast alle bekannten Ansprüche eines Superheldenfilms, aber mit so viel Stil und Subtext, dass er sich erfrischend und erfreulich innovativ anfühlt.
Und der Filmkritiker Glenn Weldon von NPR findet:
Black Panther ist eine Geschichte, wie wir sie bislang noch nie im populären Kino gesehen haben. Eine Geschichte über schwarze Menschen, komplett unberührt von jeglicher Form der Kolonisation, die außerhalb des globalen Systems des institutionalisierten Rassismus existieren.
Schaut man sich dagegen die Bewertungen von Kinogängern bei Rotten Tomatoes an, sieht die Sache anders aus. Statt 97% hat der Film dort nur 79% positive Bewertungen. Und lange Zeit war die Bewertung sogar noch um einiges schlechter. Das ist ungewöhnlich. In der Regel ist der Durchschnitt der User-Bewertungen solcher Seiten positiver als der der Kritiker. Zum Beispiel, weil sich die Kinogänger bewusst für einen Film entscheiden und ein Ticket kaufen. Sie sind alleine schon deshalb finanziell und emotional involvierter als ein neutraler Kritiker. Trotzdem gibt zum Beispiel der User Big J dem Film Black Panther in seiner Bewertung nur einen halben Stern von 5 möglichen.
Ich gehe ins Kino, um unterhalten zu werden, nicht für identitätspolitische Debatten.
User Emi L. vergibt ebenfalls nur einen halben Stern.
Nicht meine Kultur, ich kann mich mit keinem Charakter identifizieren.
Genauso wie User Anthony M.
Zu viel linksliberale Politik.
Schaut man sich die Profile dieser User etwas genauer an, dann fällt auf, sie alle existieren nicht mehr und haben auch nur dieses eine Mal kommentiert und bewertet. Sie wurden offensichtlich nur erstellt, um diese eine Bewertung zu hinterlassen und danach wieder gelöscht. Solche Profile finden sich bei Rotten Tomatoes und auch bei anderen Filmbewertungsseiten immer häufiger. Sie sind Teil von organisierten Review-Bombings, wie zum Beispiel von der rechtskonservativen Facebook-Gruppe Down with Disney's Treatment of Franchises and its Fanboys. Diese Gruppe hat sogar Bots programmiert, um schlechte Bewertungen für die Star Wars-Fortsetzung The Last Jedi zu hinterlassen, um potenzielle Kinogänger abzuschrecken und um dem Film finanziell zu schaden. Und zwar, weil sie gegen die angeblich feministische Agenda des aktuellen Star Wars-Films sind, wie der Moderator der Facebook-Gruppe der Huffington Post erklärt hat.
Ich habe es satt, dass Männer in diesen Filmen als die Idioten dargestellt werden. Es gab eine Zeit, da haben wir die Gesellschaft beherrscht und ich will diese Zeit zurück. Deshalb habe ich auch Trump gewählt.
So der Moderator, der anonym bleiben wollte und sich selbst als Alt-Right bezeichnet hat, als Mitglied der alternativen Rechten in den USA. Diese Bewegung ist sehr aktiv im Netz, vor allem auf Plattformen wie 4chan oder Reddit, aber auch bei Facebook und Twitter, wo sie gegen eine Kultur der politischen Korrektheit und Gleichberechtigung anpostet. Und es fällt auf, dass von diesem negativen Review-Bombing ausschließlich Filme betroffen sind, die Themen behandeln, die im Kontrast zur Ideologie der Alt-Right-Bewegung stehen. Das Remake des Films Ghostbusters war zum Beispiel betroffen, in dem Frauen die Hauptrollen gespielt haben, statt wie im Original Männer. Ein Film wie Black Panther, der die afrikanische und afroamerikanische Weltsicht in den Vordergrund stellt, oder auch die Fortsetzung von Al Gores Klimawandel-Doku An Inconvenient Truth. Schon 11 Tage, bevor die Doku überhaupt veröffentlicht wurde, hatten schon über 300 User dem Film die schlechtestmögliche Bewertung auf der Filmseite imdb.com gegeben. Und den Film so sicher den einen oder anderen Kinobesucher und damit auch Einnahmen gekostet. Für Walt Hickey von der statistischen Analyseseite 538 das perfekte Beispiel dafür, was falsch läuft bei Online-Bewertungen von Filmen.
Die Demokratisierung von Filmkritiken war eine der substanziellsten strukturellen Veränderungen im Filmgeschäft seit langem. Aber sie hat gefährliche Nebenwirkungen. Die Filmemacher bekommen Angst, kontroverse Stoffe zu verfilmen. Und die Bewertungen repräsentieren nur ein paar tausend Rezensenten, die den Film vielleicht gesehen haben, vielleicht aber auch nicht, und die so das Bewertungssystem von einer der populärsten Unterhaltungsseiten der Welt beeinflussen. Die Sache mit der Demokratie ist die: Es liegt am User, am Wähler, an den Stimmenzählern, sicherzustellen, dass die Meinung des Volkes korrekt dargestellt wird.
Ja, da sollte man also auch auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal draufschauen auf diese Bewertungsseiten. Das war ein Überblick von Mike Herbstreuth.
Ich habe gerade überlegt, wie ich das eigentlich immer mache, beziehungsweise wie ich das früher gemacht habe. Lustigerweise gab es einen Zeitpunkt, gedruckte Stadtmagazine, und die hatten hier in Berlin irgendwann diesen Zeitpunkt, wenn immer die einen Film empfohlen haben, wusste ich, den kann ich mir nicht angucken, weil ich den furchtbar finde, und alles, was sie verrissen haben, fand ich dann gut. Und heute finde ich, das ist aber ein bisschen anders. Ich gucke auf diese Punkte eigentlich nicht mehr so richtig, aber ich lese mir dann die Kritiken durch, und dann weiß ich wirklich relativ genau, ob ein Film was für mich ist oder nicht.
Also ich bin tatsächlich selber auch so ein großer Fan von diesen Bewertungsseiten, und ich habe mich da selber auch vor Ewigkeit mal auf einer angemeldet und dann selber auch so ein Profil erstellt mit relativ ausgiebiger Bewertung von, glaube ich, 300 Filmen. Und dann waren am Anfang die Vorhersagen von Filmen, die mir empfohlen wurden, aus der Crowd, auch total zutreffend. Und das hat mich immer wieder überrascht. Aber ich muss da auch beobachten, dass das in den letzten Jahren total nachgelassen hat. Also dass im Grunde genommen jetzt eigentlich nur noch das zutrifft, was die Kritiker sagen, und nicht mehr das, was aus der Crowd kommt. Also da muss es auch so eine Verschiebung gegeben haben.
Du bist erwachsen geworden.
Ich bin erwachsen geworden, war. Ja, so ein schönes Fazit hier, das war Breitband. Hier folgt jetzt gleich das Theatermagazin Rang 1, und da geht es natürlich auch nochmal um den Rücktritt des Volksbühnenintendanten Chris Derkorn, der bewegt ja gerade alle.
Und wir verabschieden uns ganz passend zu diesem Zeitpunkt mit romantischer Klassik, könnte man fast sagen, für Chris Derkorn, gemischt mit emotionaler Elektromusik vom französischen Produzenten Aerial. Und wir, das sind Martin Böttcher
und Katja Bigalke, und das hier ist der Titel Splash. Tschüss, machen Sie es gut.
Tschüss.